lassen das Schicksal entscheiden. Hä? Ich habe zufällig einen Glückswürfel dabei.
Wunderschönen guten Tag zusammen an alle da draußen, die uns zuhören. Herzlich willkommen beim Air to the Empire Podcast. Heute wieder mit Dices of Destiny an einem sehr heißen Tag in, ich weiß nicht, ist jetzt in der Dachgeschosswohnung. Ich glaube aber bei euch ist auch, Nico nickt jetzt schon, dem ist wohl auch heiß in der Dachgeschosswohnung. Ich weiß nicht, wie es im Rest geht. Aber Deutschland ist in der Hitzewelle, aber wir haben uns nicht nehmen lassen, trotzdem uns jetzt hier zusammenzufinden, um für euch ein bisschen Dices of Destiny zu machen. Und wer bin ich? Ich bin der Dennis. Und wer ist der Rest? Ich habe es gerade schon gesagt. Der Erste, der da ist, ist der Nico. Hallo, Nico.
Hallöchen.
Der Tom ist auch da. Hallo, Tom.
Prost, auch aus dem Dachgeschoss.
Auch aus dem Dachgeschoss ein Prost und last but not least der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo aus meiner recht angenehm kühlen Kellerwohnung.
Okay, du kannst gehen, das ist in Ordnung.
Ich krieg zwar nicht viel Sonnenlicht ab und Pflanzen überleben bei mir in der Wohnung nicht, aber im Sommer ist es schon ganz geil.
Kannst ja Kartoffeln pflanzen, oder? Das geht doch.
Genau.
Sehr gut, genau. Ja, wir haben uns zusammengefunden, um Dices of Destiny zu machen. Nach der letzten Folge, dass die Live-Aufzeichnung aus Kiel war, zusammen mit dem Lasse vom Bucketheads Podcast, an dieser Stelle gehen nochmal Grüße raus, sind wir wieder in alter Manier unterwegs, beziehungsweise in hauseigener Manier. Letztes Mal war Nico nicht dabei, haben wir im Vorgespräch festgestellt, jetzt sind wir aber wieder komplett da. Und auch große Schatten, die bei dem Wetter vielleicht auch ein Thema sind, zu wenig vielleicht da sind, aber es gibt große Schatten, die quasi uns den Weg weisen. Und zwar werden wir ja in Bälde im kommenden September zusammen in Fürth sein auf der Norris Force Con und dort auch Dices of Destiny machen. Es gibt zwar schon ein paar interne Infos, wann das Ganze stattfinden soll, aber so hundertprozentig safe wissen wir es noch nicht auf die Minute genau. Deshalb werdet ihr es auf unserem Instagram-Kanal entdecken, sobald wir die Zeit richtig safe haben. Also schaut da gerne rein, folgt uns gerne rein, damit ihr hier nichts verpasst.
Genau. Vielleicht zur Info, wir sind aber unabhängig von der Aufnahme alle vier das ganze Wochenende dort.
So ist es. Das gesamte Wochenende. Wobei der Sonntag in kleinerer Gruppe, weil doch ein paar auch nach Hause müssen und einen längeren Weg haben, das ist auch nachvollziehbar. Also von daher schaut gerne, ob ihr T-Shirts seht mit dem Thrawn-Logo drauf und sprecht uns gerne an. Sehr gut. Haben wir noch was zum Vorgeplänkel?
Also ja, ich möchte Lasse noch ein bisschen haten dafür, dass er die Thrawn-Trilogie nicht gelesen hat. Schäm dich, Lasse.
Das habe ich mir auch gedacht. Der kommt ja zu uns in den Podcast mit dem Logo und unserer quasi Origin-Story und hat nicht mal die Thrawn-Trilogie als Vorbereitung gelesen.
Ich war auch überrascht. Ich gebe es zu, und ihr hättet mein Gesicht in dem Moment sehen sollen. Das war irgendwie so, was? Hast du wirklich nicht? Aber gut, der Hatecast gegenüber Lasse, den machen wir dann separat vielleicht.
Wir könnten ja zusammenlegen und ihm mal so eine Ausgabe mit allen drei Büchern jetzt zu Weihnachten schicken oder so.
Und das wäre doch eine feine Idee.
Rumliegen.
Ja, die haben ja, glaube ich, gefühlt alle irgendwie doppelt und dreifach aus irgendwelchen Sammelsurien, die man aufgekauft hat. Ja, wäre doch eine coole Idee. Also Lasse, wenn du das hörst, es kann sein, dass du ein Weihnachtsgeschenk von uns bekommst. Schauen wir mal.
Ja, mindestens das Hörspiel muss mal gehört werden. Also das ist ja Pflicht bei allen Star Wars Fans, vor allem in Deutschland, finde ich.
30 Mal teurer als die Bücher.
Aber ja. es gibt schon ewig bei YouTube, und ich glaube sogar bei Spotify kann man es auch seit einem Jahr, zwei hören. Also,
aber das ist ja dann kein Geschenk.
Ja, aber zumindest kann man es dann mal hören.
Du kriegst einen USB-Stick mit den Files.
Ja. Ich habe tatsächlich alle Files auf MP3. Ich habe es mal irgendwann digitalisiert, damit ich meine CDs nicht immer aus- und einpacken muss.
Das ist auch sehr wichtig. CDs haben ein Verfallsdatum.
Ich habe mittlerweile kein Laufwerk mehr. Also gut, dass ich es damals digitalisiert habe.
Das habe ich mir letztens auch gedacht. Ich habe eine CD bekommen, dachte mir, was machst du denn jetzt eigentlich mit dem Ding? Also da habe ich noch ein altes Notebook aus dem Keller gekramt, wo noch ein CD-ROM drin war. Und damit ging es. Also es war.
Ich habe in meinem Auto noch einen CD-Spieler, aber da hat der Eject-Knopf hat einen Wackelkontakt und da ist nicht sicher, ob die CD wieder rauskommt.
Okay, das ist natürlich auch schwierig. Sollte man aufpassen, ja. Eieiei, okay. Ich würde sagen, wir legen langsam los mit dem, was wir angekündigt haben mit Dice of Destiny. Und heute mal mit einem Projekt oder einem Versuch. Wir lassen heute mal nicht das Schicksal im klassischen Sinne entscheiden, irgendwie doch, aber das Schicksal nennt sich hier ChatGPT. Mhm. Kennt sicherlich der eine oder andere. Wir haben eine KI, haben einen Prompt eingegeben, den kann ich euch auch gerne vorlesen. Der heißt an dieser Stelle, ich möchte, dass du ein Randomizer bist und mir zufällige Charaktere, Planeten, Schlachten, Schiffe oder Gegenstände aus Star Wars nennst, ohne sie weiter zu beschreiben. Und das haben wir jetzt im Vorfeld ein, zwei Mal versucht, haben ein paar Sachen rausbekommen, die überhaupt wirklich nicht irgendwie Mainstream waren. Und das versuchen wir jetzt auch an dieser Stelle wieder. Und ich würde sagen, wir lassen mal die ersten Würfel rollen und gucken mal, was dann dabei rumkommt. Let's go. Ah, hier sehe ich schon. Okay, das macht's mir schwierig oder schwer. Er hat einen Charakter rausgeworfen. Admiral Trench. Sagt der euch was? Ohne zu googeln. Ohne erstmal zu googeln.
Ich habe diesen Namen schon mal gehört.
Er hat den Death Star Trench gebaut. Nein. Ist das nicht diese Spinnen?
Genau.
Aus Clone Wars. Ist das die? Ne? Der kommt in der Folge vor, in der Bad Batch, das ihren ersten Auftritt hat. Kann das sein?
Ja, aber der kommt, glaube ich, auch in
Staffel 4. Ja, der kommt aber da davor. Also, aber das habe ich gerade so noch, schon echt eine Weile her, wo ich Clone Wars geguckt
habe. Das war so sein letzter Auftritt, glaube ich, ja.
Ja, genau. Es ist ein spinnenartiges Wesen. Und deshalb habe ich da so ein Problem mit, weil ich so, ich bin kein Freund von Spinnen, ehrlicherweise.
Was?
Also zumindest so große nicht.
Liebe Spinnen.
Auch so große?
Ich habe eine kleine Hausspinne auch, weil meine Nachbarin züchtet Schnaken in ihrer Regentonne und die Spinne beschützt mich.
Ja, ich habe auch so einen Mietvertrag mit den Spinnen bei mir im Zimmer. Die beschützen mich vor Mücken und solange dürfen sie bei mir leben.
Ja gut, das sind ja so kleine Hausspinnen. Das ist ja auch kein Thema. Ich rede ja so eher so von großen.
Ich hätte auch nichts gegen so eine Vogelspinne oder so. Würde ich auch nehmen.
Das ist so nicht mein Ding, glaube ich. Würde ich hier im Haus wahrscheinlich auch niemanden zu bekommen, dass wir sowas kriegen.
Aber Trench ist ja eine recht humanoide Spinne. Der hat ja nur so einen Spinnenkopf eigentlich und so Spinnenhände.
Der hat auch mehrere Arme, meine ich, oder?
Der hat auch
okay, ich google Arme. Jetzt mal. Ich brauche ein Bild vor Augen. Dann google mal. Wenn ich an den denke, denke ich immer an. Der hat immer das Geräusch gemacht, dieses.
Tatsächlich sechs Gliedmaßen, aber drei davon, die eine Hälfte ist komplett kybernetisch.
In der Tat, ja. Also wir haben es jetzt festgestellt, er ist auf jeden Fall in Clone Wars aufgetreten, das ist ganz richtig. Und das war, wie es der Name schon sagt, ein Admiral von den Separatisten. Das ist vielleicht auch jedem klar. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass Anakin ihn am Ende platt gemacht hat. Aber da hört es für mich ehrlicherweise schon auf. Also das ist irgendwie, glaube ich, das Letzte, an was ich mich jetzt aktiv erinnere. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendwelche Erinnerungen habt?
Wenn überhaupt, ist das gerade für mich nur ein großes Zeichen, mal wieder Clone Wars zu rewatchen, weil ich erinnere mich auch an nichts mehr.
Definitiv. Der hatte auch ein cooles Schiff. Ist das nicht so ein ähnliches, wie Grievous hatte?
Wie die Malevolence. Ich weiß es. Hatte der ein cooles Schiff, die in...
Die Invincible...
Ja, und genau, die im Deutschen klar übersetzt, die unbesiegbar. Wir brauchen natürlich solche Namen, das ist ganz wichtig. Ja. Aber was ich interessant finde, das habe ich jetzt aber auch gegoogelt, muss ich zugeben, weil das wusste ich jetzt nicht, zu welcher Spezies er denn eigentlich gehört. Das ist die Spezies Harch oder Harch. Eine arachnoide, achtgliedrige Spezies vom Planeten Secundus Ando. Wow. Also hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gedacht. Der hat, sechs Arme und zwei Beine, was natürlich total sinnvoll. Wir kommen auf 8 Gliedmaßen. Ja, das, ich habe gerade überlegt, wo sind denn die anderen 2 Arme, aber hat ja 2 Beine noch. Ach, also mit Spinnen.
Die haben alle, die Separatisten haben generell so ein Tierfimmel, oder? Es gibt doch auch noch diese Haifische
und ja, stimmt.
Geonosianer.
Ja, also irgendwie haben sie was da in der Richtung.
Die Separatisten sind auf jeden Fall diverser als irgendwie die Hauptfiguren, die wir so aus der Republik irgendwie hauptsächlich kennen.
Oder das Imperium.
Das eher so, gut, das ist da nochmal ein anderes Thema, klar, aber.
Einer von euch hat es angesprochen. Die
sind nicht sehr divers, also zumindest rein optisch.
Auch genetisch nicht.
Ich wollte gerade sagen, einer von euch hat es angesprochen mit Anakin und ja, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, tötet er ihn sogar oder irgendwie ersticht er ihn oder so und macht ja auch quasi Sinn, wenn man überlegt, dass es so mit eine der letzten Folgen von The Clone Wars ist, in der Anakin und Obi-Wan quasi noch eine zentrale Rolle spielen dann und wir wissen ja eben, das spielt dann kurz vor den Ereignissen von Revenge of the Sith und zeigt hier dann einfach nochmal gut den Pfad zur dunklen Seite von Anakin und ich meine mich auch zu erinnern, dass die Bradley Baker, der die Klone spricht, auch den Admiral gesprochen hat.
Aber mehr. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern.
Ja, der hat ja eh sehr viele Rollen in The Clone Wars gehabt.
Das stimmt. Ich wollte schon sagen, die Bradley Baker hat ja, der hat ja mehr gesprochen in dieser Serie als irgendwie alle anderen zusammen. Jetzt überlege ich gerade, Daniel, du hast doch auch Dragon Ball geschaut, oder?
Ja.
Wie hieß denn die englische Stimme von Vegeta? Weißt du das noch?
Die englische Stimme.
Ja, weil das weiß ich nämlich jetzt gerade. Christopher Sabat heißt der Mann. Und der hat nämlich auch so viel gesprochen. Der hatte im Grunde, der hat Piccolo gesprochen, der hat Vegeta gesprochen, der hat auch so. Das, also irgendwie in Amerika hast du offenbar so, die haben eine große Stimmvarianz, weil da kannst du mit einem Sprecher so viel irgendwie ausmachen. Also es ist sehr spannend. Ich muss
ja nur mal Seth MacFarlane anhören, der irgendwie in Family Guy auch
ja, das ist krass.
4 Leute spricht von den Main-Charaktern oder so.
Ja.
Aber um kurz mal beim Off-Topic zu bleiben, mit Englisch und Dragon Ball kann ich leider nichts anfangen. Nico und ich hatten es letztes Mal schon über Metal-Musik und ich habe ja generell kein Problem mit Metal. Also ich gehe jetzt auch, wenn man das als, ich weiß gar nicht, ist das richtiges Metal, ich gehe am Sonntag aufs AC/DC-Konzert hier in Karlsruhe.
Naja.
Aber auf jeden Fall, generell habe ich kein Problem mit, auch wenn ich vermehrt Hip-Hop und sowas höre, mit anderen Musikrichtungen, aber was die Amis mit Dragon Ball gemacht haben, die haben das richtig geschändet, indem sie den schönen japanischen Original-Soundtrack, den ich wirklich heute noch höre, gestrichen haben und alles mit irgendwie so einer Metal-ähnlichen Musik unterlegt haben. Und ich bin seither wirklich überhaupt kein Fan von allem, was so amerikanische Synchronsprecher mit Animes und so weiter machen.
Ja. Off-Topic beendet. Off-Topic over, ja.
So viel zu Admiral Trench.
Genau, also da kommen wir von der Spinne zur Dragon Ball. Das ist auch sehr cool. Sowas mag ich ja doch sehr. Okay. Habt ihr noch irgendwas zu Trench oder zu irgendwas? Ansonsten also, würde ich einfach weitergehen.
Ich spiele gerade wieder sehr viel Star Wars Legion. Also Tabletop. Und die Separatisten sind die einzige Armee, wo ich viel genug angemalt habe, um eine volle Armee zu bauen. Und ich habe die jetzt richtig lieb gewonnen. Die Designs sind so geil, was die alle haben. Vielleicht sollten sie da den Trench auch mal dafür rausbringen.
Den gibt's den nicht sogar? Oder gab es den gibt's nur da als.
Dafür? Nee.
Das stimmt, dann gab es den nur als Druckdatei. Also ich hab den irgendwo mal gesehen auf irgendeinem Schlachtfeld, also auf Bildern von irgendeinem Schlachtfeld und deshalb wundert es mich gerade, ich habe es jetzt auch mal geguckt, es gibt ihn als Druckdatei, genau.
Das musst du mir mal schicken.
Das kann ich gerne machen.
Ich habe noch einen Fun Fact zu Admiral Trench. Da wir hier heute die Sonderfolge AI of Destiny machen, habe ich mal meine Google-KI gefragt und er erscheint oder taucht auf in 5 Folgen von The Clone Wars.
Das ist ja überschaubar.
Falls die Google-KI richtig liegt.
Das ist eh so ein Thema. KI nochmal fragen. Also man sollte KI immer fragen, bist du dir sicher mit dem, was du da gerade sagst? Das ist
nicht ich habe einfach nur eingegeben, Admiral Trench, how many episodes?
Deckt sich aber auf jeden Fall mit Wikipedia, da sind auch nur 5 Folgen gelistet.
Ja,
und
okay.
Also in 2 davon, also in einer ist er in Form eines Hologramms da und in der anderen ist er auf einem Communication Screen, also kann man sich drum streiten, wie fände das so ganz eh.
Naja, Auftritt ist Auftritt.
Auftritt ist Auftritt. So, ja.
Okay, dann hat es sich, glaube ich, an der Stelle ausgetrenched und mal gucken, was uns die KI als nächstes rauswirft. Ich lasse den Würfel erneut rollen. Wir sind in der Kategorie Schiffe angekommen. Ist Tom. Und Tom ist total, also ist aus einer Trance wach geworden in dem Moment. Der MC-80 Sternenkreuzer.
Keine Ahnung.
Was? Calamari. Mon Calamari MC-80. Aber ich weiß jetzt gerade nicht welcher. Ist das der von Redos?
Das ist die Home One beispielsweise.
Ah, die Home One. Okay. Okay.
Und genau.
Ist der von Redos ist dann der MC-85, oder? Die Profundity.
Die Profundity müsste wahrscheinlich die danach dann. Wobei eigentlich, kann das sein? Hat Redis ein besseres Schiff bekommen? Also wenn wir davon ausgehen, dass
von der Zeit her ist ja Zeit vergangen.
Ja, die Home One ist ja die Home One ist ja quasi nach Redis. Weißt du? Ich meine. Ich weiß es ehrlicherweise gerade nicht, aber ja, du hast...
Ich verbinde Redis halt mit Episode 8, was ja nach der Zeit ist, wo die Home One eine Rolle gespielt hat.
Die Profundity ist ein MC-75.
Ah, okay. Ja, dann macht es ja wiederum Sinn, ja, dass es dann andersrum ist. Okay, aber MC-80 Sternkreuzer, was wissen wir darüber? Also die Home One Episode verbinde ich immer mit Episode 6. Ja, das ist so mein persönliches Ding. Und ich fand das Schiff irgendwie sehr nichtssagend rein optisch, muss ich gestehen. War jetzt nicht so mein Schiff. Ich mochte dann lieber die Lazarettfregatte. Das war eher so mein Schiff. So rein optisch.
Hm. Ja, diese Mon-Calamari-Schiffe sind halt alle sehr sleek, sag ich mal. Ja, also die sind halt ne, sehr, sehr rund, irgendwie sehr wenig Ecken irgendwie. Jetzt, weil es mich verwirrt hat gerade, ich habe es nochmal irgendwie nachgeguckt, das Schiff Redis, also das Schiff heißt Redis.
Ach so, das war
MC-85.
Ja, okay. So. Du meintest die Redis. Ich dachte, du meinst Admiral Redis.
Ja.
Admiral Redis ist ein Schiff.
Ihm wurde ein Schiff benannt. Ja. Einfach, um es nochmal kurz abgeschlossen zu haben. Ja, ich finde die Schiffe cool. Also, ja, ich checke. Ich finde auch diese rustikaleren Sachen, in Anführungszeichen, irgendwie ein bisschen cooler. Aber ich finde auch, die Mon Calamari-Schiffe haben Style.
Ja, es ist designtechnisch cool gewählt, weil sie sich ziemlich abheben. Also man sieht ja am Ende von Empire Strikes Back so zum ersten Mal so richtig die Flotte der Rebellen, als sie da eben auch die Medical Frigate und sowas. Und ich glaube, da sind die Mon Cala-Schiffe noch nicht dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich habe tatsächlich gerade vor ein paar Tagen mal wieder Empire Strikes Back geguckt. Und als die dann in Return of the Jedi zum ersten Mal auftauchen, sind die optisch zumindest definitiv auch anders wie die anderen Rebellenschiffe, die halt eher mehr eckig und kantig sind oder aussehen, als würden Teile fehlen. Und deshalb finde ich das cool, dass man direkt sieht, okay, das ist jetzt ein anderes Volk, die sich eben jetzt noch zu unserem damaligen Wissen der Rebellenallianz angeschlossen haben. Also wir wissen ja, die waren da schon längst dabei, die Mon Calas, aber damals hat man das ja zum Essen gesehen und deshalb soweit schon cool.
Also ihr meint die Nebulons, oder? Mit diesem Medical Frigate, diese Nebulon B.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch Kanon ist, aber früher war es so angelegt, dass diese Mon Cala, also MC steht auch für Mon Cala, dass das eigentlich so Kolonieschiffe oder so waren, die sie dann einfach nur umgerüstet haben zu so Kriegsschiffen. Und ich glaube, die haben gar nicht so die mega krasse Bewaffnung, sondern sind eher eine starke Hülle und viele Schilde und sowas, was dann so interpretiert werden kann, halt wieder, dass die Rebellen eher auf Schutz ausgelegt sind oder sowas. Das haben sie ja im Kanon nachher mit den Starhawks auch wieder ja, mit eingewoben, dass die halt starke Traktorstrahlen und so haben, aber nicht so krasse Geschütze. Hm. Und ja, weiß nicht, ob das noch aktuell ist.
Ich glaube es ehrlicherweise schon. Also ich glaube, sowas, was da hat sich, glaube ich, nicht so viel dran verändert. Es ist halt eher so ein bisschen nicht Blockadebrecher, aber halt ja, halt so ein Frontschiff, das setzt er halt vorne ein, weil die halt wirklich was aushalten. Die haben eine sehr breite und eine sehr breite Breitseite, sagt man das so? Oder ich weiß nicht, wie man das nennt.
Also, das ist so ein Jargon.
Ja, also das, aber die sind halt, wenn die sich quasi quer vor ein Schiff stellen, dann musst du da auch erstmal vorbeikommen. Das ist halt natürlich schon auch irgendwie, man, die sind irgendwas, keine Ahnung, irgendwas um die 1300 Meter, glaube ich, lang. Und das ist natürlich schon auch irgendwie viel, was du da irgendwie hast. Also ja, MC-80 Sternkreuzer. Ja, das Einzige, was ich da wirklich mit verbinde, ist halt Home One. Und da haben wir erfahren, dass viele Botaner den Tod erlitten haben.
Aber wurden die, irgend so einer wird doch komplett zerschossen vom Todesstern, oder? Wo sie jetzt, ja, er ist einsatzbereit. Das ist doch auch genau so eine MC-80. Aber ist, glaube ich, nicht die Home One, oder?
Nee, die Home One, die wird ja erst wo wird denn die Home One zerstört?
Die Home One gibt es doch noch bei Ahsoka,
genau, in der Serie. Das ist doch jetzt auch im Gespräch, da Thrawn wahrscheinlich eine Raumschlacht mit It's a Trap, Admiral Akbar, sich liefert. Und ich gehe stark davon aus, dass wir die da wieder sehen werden.
Ja. Also wir haben die
Chimera gegen Home One.
Wir haben die Home One ja schon gesehen. Und Tom, ja, ich habe genau die gleichen Gedanken. Ich hoffe, dass wir da noch sehr viel mehr sehen und vielleicht auch neue coole Schlachtmanöver oder solche Dinge wie
das, wenn Mark ich Sable.
Das, ey, genau. Wenn sie da, kein Scheiß, wenn sie das Mark Sable Einkesselungsmanöver nicht bringen in, oder zumindest nicht benennen, dann bin ich traurig.
Ich bin auch, da bin ich echt beleidigt. Dann spuck ich hier auf die Bühne bei der nächsten Celebration.
Ja. Ja, aber was ich sagen wollte noch, oder was vielleicht auch cool wäre, so die Lore oder den Kanon insofern erweitern, wie es auch bei Mandalorian Staffel 3 gemacht haben. Bei Mando Staffel 3, als man in dem Quarren-Schiff sieht, dass eben so eine Wasser- oder Amphibien-Spezies, was auch immer, wie man die nennt, dass die quasi im Raumschiff noch so Tuben da hochfahren können, ähnlich wie so ein Bacta-Tank oder so, um sich halt mit Wasser zu versorgen, weil die halt eigentlich aus dem Meer kommen. Vielleicht gibt's in der Home One auch sowas, dass man irgendwie, keine Ahnung, den Raum fluten kann oder keine Ahnung was. Wir haben da ja relativ wenig gesehen und ich könnte mir gut vorstellen, dass Dave Filoni und Jon Favreau da kreativ schon wieder ein paar coole Ideen haben und bin gespannt, was wir da in dann vermutlich Ahsoka Staffel 2 da an neuen Sachen sehen oder ich weiß nicht, wie es in Legends war, da
also muss ich an euch abgeben. Dieses Buch Raumschiffe und Fahrzeuge, da haben wir vorher auch schon mal kurz drüber gesprochen, vom DK Verlag und ich bilde mir ein, da ist so ein Querschnitt von der Home One drin und da gibt es tatsächlich so ein, ich nenne es jetzt mal so eine Wellness-Landschaft irgendwie so in der Richtung gibt es da schon, aber beschwören könnte ich es jetzt auch nicht. Ich finde, vom Design ist es halt auch cool. Ist halt alles rund und sehr, ja, wie soll man es benennen? Eher ein bisschen organisch im Vergleich halt zu diesen scharfkantigen Dreiecken.
Amphibisch halt so ein bisschen auch. Ja, also das würde ja zu den Mon Calas passen.
So. Ja, aber halt eben nicht so geradlinig. Ne? Beim Imperium sind ja die meisten Schiffe alle kantig und eher so in einer eckigen Form oder halt in so ganz harten geometrischen Formen, irgendwelche Dreiecke oder auch die Kosanti oder so, die sind ja so kastenartig. Und die ganzen Rebellenschiffe, die sind ja schon eher unförmig. Also die Nebulan B, die geht ja dann noch so nach unten am Heck und oder an der Front. Und auch
ich glaube an der Front, ja.
Ja, genau.
Sieht so ein bisschen wie ein Pistolengriff immer aus.
Ja, genau. Und die Profundity hat ja auch so einen Zacken nach unten, so einen ewig langen, ja, Schwanz, weiß ich nicht, wie man das benennt. Ich kenne mich da nicht so aus mit so Schiffsbauteilen und so. Aber wenn man die alle mal anschaut, die sehen halt alle anders aus. Es gibt doch noch so einen Mon Calamari-Kreuzer, der dann links und rechts solche Flügel hat, wie so ein Rochen. Sieht aus wie die MC-80, nur mit zwei so Flügeln links und rechts. Hm. Also da gibt's schon coole Designs auch.
Ja. Also ich finde aber den Punkt, Daniel, den du angesprochen hast, wegen auch Ahsoka, Ach, ich hoffe schon, dass wir das Schiff da auch noch mal sehen. Das wäre natürlich schon die Chimera gegen die Home One.
Das wird geil.
Das wird mega. Hoffentlich wird das so wie bei Rogue One. Da springe ich jedes Mal auf, wenn die Schlacht losgeht. Und dann schreie ich immer, da ist der VCX-100. Da sitzt Terra drin.
Sehr cool.
Ja, ich bin da wirklich felsenfester Überzeugung. Ich meine, die haben das Schiff schon angeteased, die wissen, Fans haben Bock da drauf. Und dann, als Filoni eben verraten hat, dass sie ja ein neues Kostüm für Akbar gebaut haben, das halt irgendwie auch zeitgemäßer ist und mit besserer Mimik noch und dass sie wirklich schon angeteased haben, der wird eine größere Rolle haben. Also die haben sich da schon was gedacht und man hat so das Gefühl, ja, alle Fans lechzen danach, seit ja Admiral Akbar ja auch in den Sequels dann relativ wenig Screentime hatte, nachdem er eben in der originalen Thrawn-Trilogie oder in Legends eine doch große Rolle hatte im Post-Endor-EU. Coole Sache.
Definitiv.
Hat Dave Filoni nicht sogar gesagt, dass er sich total zusammenreißen musste, da nicht It's a Trap irgendwie reinzuschreiben?
Ja, habe ich auch gehört. Aber ganz ehrlich, wäre das ist Fanservice, den man erwartet, meines Erachtens nach, und ich fände es cool. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, ah, nee, also wenn du jetzt sagst, bitte nicht. Ich verstehe, warum du das sagst, aber ich fände es irgendwie schon toll.
Hätte das Spaß. Wäre lustiger, wenn die andere Seite das sagen würde.
Wenn Thrawn das sagen würde, das wäre witzig.
It's a trap.
Und dann muss noch Akbar irgend so eine Catchphrase von Thrawn raushauen.
Ja. Okay, das wäre wieder.
Das wäre cool.
Dann fände ich es okay.
Das wäre dann so.
Also das wäre dann von uns confirmed. Das könnt ihr machen. Nee, nicht confirmed. So, sondern
schreibt es auf die Bingo-Liste.
Genau, schreibt es auf eure Bingo-Liste, wenn es so ist, habt ihr es hier zuerst gehört. Okay, dann springen wir ins nächste Thema, würde ich einfach sagen. Oder habt ihr noch was zu MC 80? Ich lehne mich nicht.
Ich auch nicht.
Quarren sind böse.
Das habe ich auch schon mal gehört. Na dann, legen wir los. Mal gucken, was bei rumkommt. Und lasst die Würfel rollen.
Dieser Sound ist immer so laut. Ich weiß nicht,
wie es bei euch
ist,
aber den hat Daniel gemacht. So
laut. Sorry.
Der war vorher nie so laut.
Ich habe so laut gewürfelt in dem Moment.
Der war schon immer so laut.
Das heißt, hat Daniel gemacht. Willst du etwas sagen, dass wir hier einen Sound abspielen? Wir würfeln doch jedes Mal tatsächlich.
Ja, du würfelst ja die ganze Zeit. Das hat Daniel gemacht. Du würfelst aber auch immer die gleichen Würfel, immer im gleichen
Winkel. Ja, ich hab lang geübt, das so aus dem Handgelenk.
Okay, das nächste, wir haben einen Gegenstand aus dem Star-Wars-Universum. Und das ist jetzt...
Ein Würfel.
Genau, es ist nicht der Glückswürfel von Watto. Nein, es ist ein Gegenstand. Das ist jetzt ein bisschen mainstreamiger doch an der Stelle. Es ist das Darksaber.
Boah.
Das Darksaber. Also ich weiß auf jeden Fall, du kannst es nicht geschenkt bekommen. Du musst es im Kampf verdienen, damit du es dein nennen darfst.
Da kann ich auch wieder eine Star Wars Legion-Geschichte erzählen. Ich habe vor kurzem mit den Droiden gegen Darth Maul gespielt und surprise, er hat 3 Einheiten B1-Droiden zerhackt damit. Mit dem Darksaber. Fand ich nicht schön. War nicht nett.
Fand ich nicht gut, dass er das gemacht hat.
Finde ich natürlich in Ordnung. Aber ich finde, das Darksaber, also ich weiß, dass das erste Mal in Mando aufgetaucht ist, da habe ich schon sehr gefeiert. Also ich fand diesen Moment geil, wo sich Gideon da aus diesem TIE Fighter rausschneidet mit dem Schwert. Ich mag auch den Sound. Also es ist halt einfach mal was ganz anderes. Also fand ich
schon. Ich hätte auch nie damit gerechnet, dass es seit seinem Auftritt in Clone Wars war das ja, glaube ich, mit Pre Vizsla, nicht wahr? Der das als erster so in Bewegtbild für uns geführt hat. Hätte ich auch nie gedacht, dass das irgendwann diesen Stellenwert irgendwie in den kanonischen Geschichten hat, den es jetzt hat. Also es ist ja wirklich, in Mando war es ja maßgebend irgendwie, ein maßgebendes Vehikel für die Story. So eine, damit habe ich nicht gerechnet. Das wäre halt so ein nices Add-on, irgendwie so eine nice Erweiterung des Universums damals gewesen. Und jetzt hat es so eine Wichtigkeit erreicht, hat ist so viele Hände durchlaufen. Das ist echt absurd, was diese was diese Waffe für eine Geschichte hat.
Aber wie viele Hände kennen wir denn, die wirklich...
Previsla, Darth Maul.
Mhm. Bo-Katan, Mando selber.
Gideon, Sabine hat es auch gehabt. Sabine. Und Tarvisla, also der es gebaut hat auch. Mhm. Aber ich wüsste jetzt auch nicht von mehr, ehrlicherweise.
Ja, vielleicht halt irgendwo wird es mal aufgefunden oder so und dann.
Oh, ich habe dieses Schwert gefunden.
Oh, cool aus. Ups, ich habe mir die Hand abgehackt.
Oh, ich kann das kaum hochheben. Das wiederum fand ich ja bei Sabine ganz cool, als auch bei Mando, dass dieses Schwert so eine Schwere auch hat. Also, dass es gar nicht so wirklich leicht zu führen ist. Also, gerade wenn man sich so Lichtschwerter anschaut, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus den Sequels, Finn. Klar, der hat eine Nahkampfausbildung, aber der hat mit dem Lichtschwert auch sich irgendwie einigermaßen konnte er umgehen. Aber dieses Darksaber, das hat ja irgendwie schon eine ganz andere Gewichtung. Also ich frage mich auch, woher es das hat. Wurde das erklärt?
Ich habe mich generell gerade gefragt, irgendwie, ob man weiß, wie dieses Schwert gebaut wurde, weil die Klinge sieht ja wirklich grundlegend anders aus als so normale Lichtschwerter. Klar kennen wir irgendwie die verschiedenen... Also, keine Ahnung, man kennt ja irgendwie Kylo Rens Lichtschwert, wo die Klinge ja auch irgendwie so ein bisschen anders funktioniert. Aber das Darksaber ist ja wirklich, das ist ja fast schon zweidimensional so dünn, das wären ja die Lichtschwerter irgendwie so diese runde Beschaffenheit haben. Mhm. Habe ich mich immer gefragt, ob man da irgendwie mal so, da würde ich gerne so einen Querschnitt sehen, ob das anders aussieht, wie so dieser Kyber-Kristall, der da drin ist, aussieht, ob der anders ist. Mhm. Das wissen wir alles gar nicht.
Ich meine mich auch zu erinnern von irgendeinem Behind-the-Scenes oder Making-of, dass ursprünglich diese Rolle halt so George Lucas typisch gar nicht so angedacht war, sondern die haben in Clone Wars halt einfach einen Gegenspieler eingebaut und irgendwie wollte George dann halt, ey, dass der halt ein cooles Lichtschwert oder eine coole Waffe hat und so ist es dann irgendwie entstanden und dann haben sie halt im Nachhinein überlegt, hey, wir könnten da ja eine coole Lore draus machen und ich glaube, ist das nicht sogar erst in Rebels dann, wo diese Origin vom Darksaber als so eine Art Animation irgendwie gezeigt wird. Das ist dann, in Clone Wars wird das gar nicht so ausführlich gezeigt und quasi dann, oder erklärt, sondern es heißt dann nur, okay, das ist halt vom Anführer der Mandalorians und dann aber später in Rebels wird es dann eben in dem Arc von Sabine auch genauer thematisiert und erklärt und so und dann halt in Mandalorian nochmal weiter ausgebaut.
Ja, stimmt schon, aber mehr als das wissen wir ja tatsächlich nicht. Also es ist ja nur so eine Sequenz, dann man weiß ja auch nicht viel über diesen Mando-Jedi irgendwie, was der getrieben hat oder warum der ein Jedi geworden ist. Das war ja eigentlich immer so, die Mandos waren ja eher so ein bisschen die Gegenspieler auch von den Jedis. Also
da ist noch viel Potenzial auch, auch für so ein bisschen Erklärung. Also vor allem, wir wissen nicht, wo es herkommt, also rein aus der Theorie, wissen wir natürlich schon, wer es gebaut hat, aber wir wissen, wie es endet in Staffel 3 von Mando, wie es da in der, ist es in Bo-Katans Hand? Wurde es zerdrückt oder Mandos Hand?
Schon, ich glaube,
in Bo-Katans.
In Bo-Katan, ja.
Ja. Und da, also als Gideon das kaputt gemacht hat oder quasi diesen Move gemacht hat, das Ding war plötzlich im Arsch, da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Wie funktioniert das denn jetzt mit den Mandalorianern? Aber ich glaube, es war total clever, es so zu machen, weil man sich dann darauf konzentrieren kann, dass es nicht um dieses Schwert nur geht. Weil wenn man sagt, naja, nur dieses Schwert ist quasi, oder nur die Person, die dieses Schwert hat, darf Mandalore anführen. Ich glaube, da wollten sie irgendwie von weg. Weil das ist halt, das ist, glaube ich, zu spezifisch und dann ist es halt wirklich so, wie es ja auch angenommen wurde, ja, jetzt hat es plötzlich Din, ist er jetzt dann plötzlich der Anführer, weil er es ja gewonnen hat, also eigentlich wäre es ja gewesen in Staffel 2 definitiv.
Die Frage ist halt auch immer, inwiefern ist es dann so eine Art Aberglaube, der dann tatsächlich seine Wirkung entfaltet, weil wenn wir uns an die Szene erinnern, in der Bo-Katan Mando rettet und quasi ihn dann eben da vor dem Spinnenviech da hat, dann nimmt sie es dann ja auch einfach von ihm quasi auf und rettet ihn. Und es ist nicht, wie er sagt, es ist nicht so ganz klar, warum ist es dann für Mando auf einmal so schwer und teilweise wieder nicht. Und da ist halt eben die Frage, ist diese mentale Last vielleicht auch das, was das Ganze ausmacht? Oder ist es tatsächlich irgend so ein Special Schwert, weil es halt ein Lichtschwert ist, das mit irgendeiner Mandalorian-Technik, die vielleicht auch irgendwie über die Jahrtausende verloren ging, gebaut wurde? Man weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite war es dann auch wieder relativ leicht zerstört. Also denke ich mir, es kann irgendwie auch nicht aus Beskar sein, was ich lange dachte, dass es irgend so ein Special-Lichtschwert daraus ist. Mysteriös.
Ja, also, wobei ich glaube, dieses Special-Mando-Ding, also ich weiß, woher du den Gedanken nimmst und der macht auch irgendwie Sinn, aber dann wäre es die Frage, warum Skidian so führen konnte, wie er es geführt hat, weil der hat es auch gut geführt.
Ja, das meine ich ja genau dann, weil er einfach diesen Aberglaube vielleicht auch nicht hat, so dachte ich mir dann eben, und dass es bei Mando oder bei anderen halt so schwer wiegt, weil die Last von allem halt auf, also dass es eher so eine mentale Blockade ist und nicht das tatsächliche Schwert oder halt eben die Macht, die dann dadurch irgendwie wirkt. Und Gideon ist halt so, der denkt sich, fuck off, Macht spürt er eh nicht und dem ist einfach egal und der führt so, ohne den näheren Sinn dahinter zu verstehen, und deshalb fällt es ihm leicht vielleicht so.
Oder vielleicht war das ja schon einer seiner Gideon-Klone, der schon die Macht in sich hatte.
Ja, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass irgendwie der Kyberkristall, der da irgendwie drin ist, also die sind ja irgendwie mit der Macht verbunden. Also wenn die Jedi da irgendwie nach Illum gehen und sich irgendwie deren Kristall sucht sich ja quasi auch den Jedi aus, so ein bisschen. Also die sind ja auf jeden Fall irgendwie mit der Macht verbunden. Und auch allein die Tatsache, dass halt die Sith diesen Kristall halt korrumpieren können und dass er dann rot wird und so. Also die scheinen ja irgendwie auf jeden Fall mit dem Netz der Macht verbunden zu sein. Und ja, vielleicht ist es wirklich so, dass irgendwie die in dem Moment, wie die Person, die die Waffe hält, gerade emotional halt funktioniert, so, dann spürt das der Kristall und denkt sich, dem geht's gerade nicht gut. Okay, jetzt machen wir es mal ein bisschen schwieriger hier.
Ja, gibt's da nicht sogar irgendwo dieses so eine Art der wirkliche Besitzer des Darksabers, so eine Kette, weil ja damals Maul im Besitz von dem Schwert war, es aber nicht dabei hatte, dann wird er vom Imperator, also von Palpatine besiegt, Palpatine wiederum wird später von Vader besiegt, also müsste eigentlich Vader, Anakin,
Das ist wie in Harry Potter mit diesem scheiß Elderstab.
Der Elderstab.
Für alle Harry Potter hier irgendwie. Ja. So, der dann irgendwie ja auch im Duell gewonnen werden muss, damit er sich an sein Ding gewöhnt. Und dann, ja, aber eigentlich hat ja Harry und bla bla bla.
Das habe ich auch nicht verstanden. Das fand ich
ja
auch
total. Ja, aber ich mag die Theorie, dass das sich beim Darksaber ähnlich verhält.
Ja, ist so. Ja, absolut, absolut. Ist ja auch irgendwo so. Ich meine, die Frage ist halt, wenn es wirklich um den besiegten Gegner geht, dann ist es natürlich ganz klar. Ich meine, wobei, Moment, jetzt lass, Maul wurde besiegt von
Palpatine. Aber hat es nur nicht dabei.
Genau, von daher ist ja die Frage, natürlich wäre die Frage, muss er es wirklich im Kampf auch eingesetzt haben?
Ja, das ist ja das.
Klar. Aber was passierte eigentlich mit dem Darksaber, während Maul es hatte? Wie ist das?
Der hat es doch in so einer Höhle auf Dathomir, da genau, so ein Schrein versteckt.
Da hat es dann Ezra mitgenommen und der hat Sabine gegeben. Sabine
hat es gefunden.
Als sie wieder quasi aus diesem Machtgeist oder Dathomir-Geist-Thema raus war.
Die Frage ist auch, sehen wir es vielleicht wieder in der Maul-Serie? Also, wir wissen ja nicht genau, ob er es vielleicht irgendwann dann ablegt oder ob er es vorher woanders hatte oder.
Wissen wir, wann das spielt?
Die Maul-Serie, also wohl nach dem Ende von Staffel 7 von The Clone Wars, wo er dann quasi das Raumschiff klaut und wegfliegt. Und dann sehen wir ihn, lass mich jetzt kurz überlegen, wir sehen ihn kanonisch das nächste Mal im Rebels. Hologramm mit Kira. Und dann das nächste Mal tatsächlich, also als wir ihn mit Kira sehen, ist er ja quasi noch der Chef von den ganzen Verbrechersyndikaten und Kiras Vorgesetzter dann am Ende. Und dann sehen wir ihn in Rebels als gealterter Maul auf Malachor. Ist Malachor 5? Ja, in dem Sith-Tempel halt.
Ja. in dem Sith-Tempel.
Der versiffte Tempel.
Der Sith-Tempel.
Und ich streiche mir so genüsslich über meinen Schnurrbart, während ich an die Gideon-Theorie glaube.
Nee, ich glaube aber, ich kann mir gut vorstellen, dass das man das in der Serie sieht. Also ich stelle mir auch gerade vor, also wie geil das ja auch in Clone Wars immer aussieht vom Animationsstil her. Also ne, das zieht ja immer noch mal so einen extra langen Schweif hinter sich her. Und da wir ja wissen, dass die sich in der Maul-Serie auf jeden Fall auch animationstechnisch wieder einiges einfallen lassen werden wahrscheinlich, wäre das doch wie Arsch auf Eimer passend. Also wenn nicht dort, wann dann?
Richtig. Hoffen wir wirklich aufs Beste. Ich wär ein ganz großer Freund davon. Ganz ehrlich.
Mehr Darksaber.
Und Metal-Musik.
Und Metal-Musik. Was mir irgendwie noch beim Darksaber auffällt oder einfällt, ist, dass Lego es nie richtig hinbekommen hat, das irgendwie cool darzustellen.
Danke, Nico. Das Darksaber und das Schwert von Kylo Ren sind so scheiße aus Lego. Ja. Also ich liebe Lego, aber das haben sie richtig verkackt, zweimal.
Ja. Also das haben sie ein bisschen besser gemacht. Vorher war es einfach ein normales Lichtschwert, nur mit halt diesem schwarzen Stab. Mittlerweile haben sie halt noch so eine extra Klinge gemacht, aber es sieht halt immer noch kacke aus. Ja. kurzer Rant an der Stelle, weil ich nochmal gesagt habe.
Wir machen kurz einen auf Held der Steine.
Ja, genau. In seinem kleinen Laden in Frankfurt am Main. An einem wunderschönen Tag.
Was kostet?
Welt, seid mir gegrüßt.
Wir sind der Air to the Empire Podcast. Welt verteilt in Europa.
An einem Was ist das für eine Farbseuche?
Und seht mal, was ich euch mitgebracht habe. Dices of Destiny.
Gerade zum Thema. Ich habe ihm jahrelang gefolgt und heute in der Mittagspause wurde mir mal ein Video von ihm wieder vorgeschlagen. Ich habe ihn deabonniert, weil es mich einfach nur noch aufregt. Ich gucke schon lange keine Videos mehr von dem an, aber so viel zufällig heute Mittag.
Ja, ich finde es immer lustig auch, aber irgendwann geht mir die Negativität auch auf die Nerven. Also ja, Lego hat seine Probleme, keine Frage. Ist halt ein absolutes Luxusprodukt. Weiß ich, brauche ich mir jetzt nicht noch 20 Mal eintrichtern lassen.
Ich fand das witzig, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr auf der Comic-Con war, da war der ja auch da und dann stand ich bei Asmodee an dem Stand da irgendwie, wie heißt das Kartenspiel, Dennis?
Unlimited.
Genau, die haben das da irgendwie promotet und ich habe mich da mit der Frau unterhalten und dann stand der so, 10 Meter von mir weg und alle wollten halt mit dem Foto machen und dann sagt die Frau zu mir so, wer ist das? Ich kannte den einfach überhaupt nicht. Das fand ich ganz lustig.
Wer ist dieser ältere Herr?
Hält der
Gebeine? Verstehe ich nicht. Wobei, da würden wir ja der Frau sagen, dass sie zu alt wäre, glaube ich.
Ich verstehe es nicht richtig.
Ja, gut.
Wir schweifen ab.
Aber ganz gewaltig.
Ja, wartet. Ich bereite mein Handgelenk vor, dass wir erneut würfeln können.
Ja, Daniel, würfel doch mal und dann gucken wir, was bei rumkommt.
Als ob das Handgelenk nicht in Dauerbetrieb ist, Daniel.
Okay, 3, 2, 1, würfeln. Es hört sich einfach wieder an wie vorher. Es ist unglaublich. Unglaublich. Oh, okay. Wir sind in den Schlachten gelandet, die es in Star Wars gibt.
Hier werden auch alle Kategorien abgedeckt heute.
Alle Kategorien. Und heute sind wir auf. Da wäre ich. Ich weiß nicht, ob ich da gerne wäre jetzt gerade bei der Hitze. Wir sind auf Hoth. Episode 5. Die Schlacht von Hoth.
Geil.
Ich muss immer wieder an Dings denken, an Dash Render.
Shadows of the Empire, das ist auch das allererste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich das höre.
Das ist schön. Ach ja.
Und habe ich mir in die Hosen gemacht in der ersten Mission. Da fliegst du ja die Snowspeeder-Mission und dann gehst du ja in die Echo-Basis rein.
Und da kommen die Vampas.
Da kommen die Vampas und da stehen halt auch Snowtrooper rum. Also ich meine, wie alt war ich denn 1997? 8? Das war so mit der erste Shooter, den ich überhaupt jemals gespielt habe. Bei meiner Cousine übrigens, weil zu Hause durfte ich keine Ballerspiele haben. Und das war schon, hatte ich schon Angst. Wenn du da um die Ecke gehst, dann schießt dich so ein Snowtrooper über den Haufen.
Ich muss an die DLC-Mission aus The Force Unleashed denken.
Oh, auch schon.
Wo man dann Luke
killen kann.
Tötet, ja. Das ist auch großartig.
Ja, wobei hast du auch diese Sith-Armor an, oder? Kann das sein?
Ja, du bist dann ja, das ist ja die alternative Zeitlinie, wo Starkiller ja vom Imperator dann umfunktioniert wurde zu seinem ultimativen Sith-Attentäter und dann nach und nach schlachtest du die das goldene Quartett um Luke, Leia, Han und Chewie.
Aber hat er Luke hat er doch gar nicht gekillt. Der hat ihn, hat doch Luke quasi auf die dunkle Seite gezogen.
Ich glaube, du konntest beides machen.
Ich glaube, er hat ihn zuerst irgendwie auf die dunkle Seite gezogen und dann hat er ihn, ich habe diese Szene im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich das gerade mit einer anderen Szene durcheinander bringe, aber ich glaube, er wirft ihn irgendwie in das Triebwerk vom Millennium Falcon.
Das ist Obi-Wan. Das ist Obi-Wan. Der Geist von Obi-Wan, was auch totaler Irrsinn ist, aber.
Dann war das das. Ja, auf jeden Fall völlig, aber ich glaube, er bringt Luke auch um. Oder? Er lässt ihn noch nicht leben.
Ich bin mir auch nicht sicher, aber.
Ich dachte, er hätte ihn als Schüler dann angenommen, weil er kriegt ja dann die Hand abgeschlagen und dann geht er auf die Knie und dann hat er auch die Sith-Augen und,
ich glaube, er korrumpiert ihn irgendwie so ein bisschen und dann aber bringt er ihn, ich guck mir kurz ein YouTube-Video an, einen Moment.
Er ist gleich wieder da.
Ich habe da auch irgendwann nicht mehr durchgeblickt bei Force Unleashed, weil das ist irgendwie, ich dachte jahrelang, das ist von Haus aus schon irgendwie eine andere Zeitlinie. Aber es spielt schon im EU-Kontext, ja.
Okay, ich habe mir gerade das Ende angeguckt und es wird so ein bisschen offen gelassen. Also, ich habe doppelte Geschwindigkeit. Also er wird auf jeden Fall irgendwie so korrumpiert. Da steht dann auch in der Bossleiste steht dann gefallener Luke. Er hat dann diese gelben Augen und so und dann liefern die sich so ein Machtblitz-Battle. Und der letzte Frame ist, wie er so hochguckt mit weit geöffneten, schockierten Augen und dann kommen die Credits. Also ist ein bisschen so offen gelassen, ob er ihn tötet oder nicht. Ich glaube, er taucht aber auf jeden Fall in der letzten DLC-Episode, wo man dann auf Endor ist, taucht er dann, glaube ich, nicht mehr auf. Auf jeden Fall.
War ein trauriger Tod von Chewie und von Han und von Leia.
Ich bin ja bei der Schlacht von Hoth ein großer Fan von Deck, Lukes Co-Pilot für kurze Zeit.
Wo wir im Vorfeld drüber gesprochen haben. Ja,
und ich muss immer wieder dran denken, wo er dann sagt, so, right now I feel I could take on the whole empire myself. 2 Minuten später tot. Direkt im Anflug.
Da muss ich immer an die Family Guy Verarsche denken. Ja. Wo ist dann, er hat gesagt, er nimmt's alleine mit dem Imperium auf. Yay! Der einsame Snowspeeder, der dann im Raum vor diesem großen Sternzerstörer ist, nachher abgeschossen wird.
Die Family Guy Verarsche.
Ja, nur die ersten zwei. Der dritte, da hatten sie auch keinen Bock mehr zu gehabt. Da wurden sie dazu genötigt, haben sie damals gesagt. Steht, glaube ich, sogar im Opening Crawl, also zu Episode 6, hatten sie eigentlich gar keinen Bock mehr gehabt, was zu machen. Steht auch drin, ja, wir sind dazu genötigt worden. Wir wollten es gar nicht, aber deshalb, wir machen es trotzdem. Man merkt es manchmal. Das fand's gut.
Ich mag sie tatsächlich alle drei. Ich habe es schon ewig nicht mehr geguckt, aber ja.
Müssen wir mal wieder nachholen. Ja, ich muss auch mal wiederholen. Ja,
können wir auch mal eine Besprechung dazu.
Das ist für mich irgendwie immer so ein Ding zu Weihnachten, habe ich die immer gerne geguckt.
Da gucke ich schon Herr der Ringe, das geht leider nicht. Aber wobei, es geht wahrscheinlich ja trotzdem. Müsste man einfach machen.
Aber so übermäßig lang.
Aber bei der Schlacht von Hoth, woran ich immer denken muss oder ganz oft denken muss, ist die Schlacht von Hoth aus Sicht eines Soldaten in Battlefront 1 und 2. Das finde ich irgendwie auch.
Oder
ja, ich glaube, also ich habe es jetzt gerade die EA-Fassung im Kopf. Bei dem alten bin ich mir gar nicht so sicher, ob Hoth auch mit drin ist.
Ja, ist es. Also in Battlefront 2 auf jeden Fall. Eins weiß ich nicht, aber 2 auf jeden Fall.
Also ich denke an die EA-Version und da habe ich so den Eindruck, das war schon cool, das war schon imposant. Also, und vor allem das Imperium hat halt einfach echt diese maximale Übermacht auf diesen ersten Ebenen gehabt, weil sie halt dann mit ihren AT-AT und AT-STs kamen und echt einfach nur bum, bum, bum. Mhm. Das war schon
auch schick. Ich habe diese Mission auch unverhältnismäßig oft gespielt, weil ich das damals irgendwie bei einem Kumpel gespielt hatte, der aber irgendwie kein Netz irgendwie an seiner Playstation hatte oder so. Dann hatte man nur so eine ganz begrenzte Auswahl an Maps und das war irgendwie so die einzige Map, die irgendwie so richtig geil war. So, dann konntest du halt auch irgendwie nur Galactic Assault spielen, ne, wo du dann halt die einzelnen Punkte irgendwie machen konntest. Das war halt, die haben wir irgendwie 5-mal hintereinander gespielt, weil es halt mit Abstand das coolste war. Und dann halt auch immer Imperium gegen Rebellen und ich glaube, das Imperium hat bei uns immer gewonnen. Lore-accurate-mäßig. Aber es ist super episch. Ich habe auch letztens, irgendwie vor ein paar Monaten, habe ich erst Battlefront 2015 mal wieder angeschmissen und ich muss sagen, es ist unverschämt, wie gut dieses Spiel immer noch aussieht. Also,
10 Jahre, krass.
Es sieht super gealtert. Es sieht wirklich großartig aus. Das ist absurd.
Ja, aber da merkst du halt auch, also da kann man ja EA auch vorhalten, was man will, mit dem ganzen Drumherum, was sie gemacht haben rund um Lootboxen und so. Aber das Spiel sah phänomenal gut aus. Also das definitiv. Also
die Lootboxen war dann ja in Battlefront 2 das Thema. Aber
ah, du warst gerade bei Battlefront 1.
Ich war bei Battlefront 1.
Ja, ja. Okay, na, ich war jetzt beim 2. Aber auch das ist super gut. Also, das wird ja heute noch gespielt. Also,
ich werfe EA immer noch vor, dass sie das Spiel an seinem eigentlichen Peak abgesägt haben und gesagt haben, so, reicht jetzt mit Content-Updates. Wir machen jetzt Battlefield 2042. Ja. Spiel ist übertrieben gefloppt. Gut, Battlefield 6 soll jetzt wieder geil werden. Ich hoffe, DICE kriegt irgendwann nochmal die Möglichkeit für ein Battlefront 3. Ich meine, die Kampagne war ja jetzt zumindest im Netz vor nicht allzu langer Zeit auf jeden Fall sehr groß, der Aufschrei von wegen, bringt uns Battlefront 3 vielleicht.
Aber ist es woran scheitert denn das eigentlich? Also ich meine, ist das nicht ein No-Brainer, das zu machen?
Naja, das Problem ist,
du unterschätzt die Dummheit der Videospielindustrie.
Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr mit der Branche so auseinandergesetzt, aber gefühlt war es doch eine Zeit lang so, dass jedes Jahr kommt ein Call of Duty, jedes Jahr kommt ein Assassin's Creed und so weiter und so fort. Ich meine,
ja, aber genau das ist das Problem, weil es gibt wohl keine Möglichkeit mehr auf diese Kerndaten des Spiels wohl zuzugreifen. Das hieß es irgendwo in irgendeinem Bericht, dass die ganzen Entwickler, die sie gerne dann auch wieder dabei hätten, die sind irgendwie in der Welt verteilt und das irgendwie zusammenzukriegen wäre auch sehr kostspielig und dann wäre es eh ein Spiel, was halt frühestens in 5 bis 6 Jahren auch überhaupt fertig wäre.
Ja, aber also, muss man unbedingt die nehmen? Kann man da nicht? Es gibt doch viele talentierte Entwickler und Studios. Also mach doch einfach Battlefront 3, das ist doch eine Cash-Cow. Wahrscheinlich bin ich da einfach zu naiv, ne? Aber.
Also erstmal ist das Ding, dass Call of Duty aktuell ein krasses Monopol einfach auf das allgemeine Shooter-Genre hat, leider, muss man so sagen. Gerade läuft die Battlefield 6.
Das ist seit 20 Jahren so.
Ja, aber seit den letzten 5 Jahren extrem. Also du hattest ja vorher immer noch Battlefield irgendwie, was so ein bisschen dagegen gehalten hat. So, das ist mit Battlefield 2042 total abgeschmiert. Jetzt mit Battlefield 6 scheint es wieder ein bisschen bergauf zu gehen. Also die Beta ist aktuell krass erfolgreich. Dementsprechend muss man gucken, wie das dann beim vollen Release aussieht. Aber DICE sind halt das Entwicklerstudio, die bei EA für Battlefield zuständig sind. Und ich glaube nicht, dass EA jetzt einfach aus dem Boden einfach ein neues Studio stampft. Irgendwie aktuell ist es ja eher so, dass bei den großen Studios nach und nach immer mehr Leute gefeuert werden. Also die verschlanken ja gerade aktuell alles so.
Oh ja.
Und dann mal eben irgendwie ein neues Studio eröffnen, während DICE halt mit Battlefield 6 beschäftigt ist, ist halt aktuell nicht drin. Und auch mal abgesehen davon, dass halt EA ja jetzt schon seit einigen Jahren gar nicht mehr die Exklusivlizenz für Star Wars hat. Das heißt, also ich glaube, die konzentrieren sich einfach aktuell nur auf die Jedi-Reihe von Respawn. Und die Respawn macht noch ihr Tactic Games da und danach werden die erstmal gucken, ob die mit der Lizenz überhaupt noch was zu tun haben wollen.
Aber ich bin da bei dir, Tom, also aus so einer naiven Sicht, wenn man jetzt mal ohne das Ganze drumherum denkt, denkt man sich doch so, hey, die haben ein geiles Battlefront 1, also 2015, das 2er war auch noch cool, macht doch da irgendwie ein Best-of draus, weil ihr habt das ganze Zeugs irgendwie schon mal programmiert und es sieht immer noch geil aus. Nehmt die Maps von Mandalorian, die ja großteils Navarro und was auch immer alles schon in Unreal Engine gebaut wurde, weil es ja für Stagecraft auferwendet wird und haut da ein Spiel raus.
Ja, und das habe ich mir schon so oft gedacht. Du kannst doch, es ist jetzt echt nicht schwer, da Content zu finden. Ne? Mhm. Machst du halt Mando rein, machst du Bo-Katan rein, Moff Gideon, was weiß ich was. Mhm. Also du kannst ja alles Mögliche da draus stricken.
Ich sag mal, die Modder-Community gerade von Battlefront 2 von EA ist so unglaublich krass. Also die haben ja so viele Charaktere auch nachträglich reingebaut. Ahsoka, Asajj, du hast Mando mit drin, Bo-Katan. Du hast wirklich jeden x-beliebigen Charakter, es ist unglaublich krass. Ich finde es schade auch. Also ich würde es mir auch sehr wünschen. Vielleicht passiert ja noch was, weil sie haben gemerkt, da gibt es eine Möglichkeit, auch die Leute wieder irgendwie zu rufen oder dass die Leute sich da auch hinstellen und sagen, ja, ich kaufe mir das auch. Aber, und da muss man einfach sagen, EA hat halt auch schon sehr verschissen in den letzten Jahren mit vielen Sachen. Also ich glaube, die Vorschusslorbeeren, die kriegst du halt einfach nicht mehr so einfach. Und wenn man sich so die Kritiken zu den letzten Star Wars Spielen, also gerade Star Wars Outlaws, ich feiere es immer noch, aber ich weiß, dass es halt total gefloppt ist, dass da hat dann Ubisoft irgendwie nicht gebacken gekriegt, das so zu verkaufen, wie es hätte verkauft werden sollen. Also ich glaube, die Star Wars Marke im Videogame-Bereich schwierig.
Ja, und ich meine, wenn wir bei Battlefront bleiben wollen, den letzten Battlefront-Release, den es gab, waren ja die Remaster von den originalen 1 und 2.
Ja, von Aspyr.
Genau, die halt auch ihre Kontroversen mit sich brachten, weil der Online-Modus nicht funktioniert hat, was halt bei einem Battlefront-Spiel fatal ist. So.
Ja.
Haben sie mittlerweile auch gefixt, aber der Schaden ist halt getan. So, ne? Und,
ja. Aber das ist natürlich geil. Ich glaub, wie 100 Spieler auf einer, nee, mehr, oder? Weißt du, ich weiß es gerade nicht genau. Es war auf jeden Fall irgendwie eine Riesensumme an Spielern im direkten Vergleich zur ursprünglichen Variante. Aber anyways, ich glaube, wir sind gerade weit weg von Hoff.
Wir schreiben denen einfach mal eine E-Mail und wir machen das zu viert und wir nehmen zu viert einfach das Gehalt von dem CEO und machen einfach die guten Entscheidungen.
Genau. Achso, also wir machen zu viert die Entscheidung. Doch, okay. Also
ja, wir machen zu viert den Job und teilen uns das Gehalt. Wir sind ja nicht gierig.
Ich glaube, wir stellen uns das alles sehr viel einfacher vor, als es ist.
Nein.
Du weißt, was dann passiert. Sobald der erste Scheck kommt, bin ich weg.
Tom rennt durch mit dem Geld. Ab nach Dubai. Steueroase.
Sobald dieser Podcast monetarisiert wird, ist Tom nur noch am Verwalten im Hintergrund.
Der zwackt das Geld ab und investiert es in ein neues Rogue Squadron heimlich.
Oh ja, da wird sich Factor 5 wieder neu gegründet.
Das ist dann Factor 6 ist das dann.
Ja, da gab es auch die Schlacht von Hoth bei Rogue Squadron.
Ja.
Die Flucht, ja, stimmt.
Also
hat man gespielt.
Also Schlacht von Hoth hat halt, was ich cool gefunden habe, ist, imperiale Truppen imperiale Truppen sind die Basis eingedrungen, imperiale Truppen sind und dann abgeschnitten. Das erinnere ich mich noch gerne aus Episode 5.
Wenn sie dann da die Schlacht setzt halt auch perfekt den Ton für diesen ja im Vergleich zu Episode 4 sehr viel düstereren Film. Also, ja. Ne, wenn wir überlegen, wo wir in Episode 4 aufgehört haben, Friede, Freude, Eierkuchen, Todesstern ist weg, so, und wir gehen in Episode 5 rein, klasse, noch ein bisschen dieses Vorgeplänkel mit irgendwie Luke, der da verloren geht, aber das Imperium ist, ich weiß es nicht, wie lange es wirklich dauert, aber es dauert auf jeden Fall nicht lange, bis das Imperium da einfällt und die Rebellen halt es nicht schaffen, sich dagegen zu verteidigen und halt wie, verdammte Feiglinge vor denen fliehen müssen. So. Das zeigt einfach, wie schwach die immer noch sind. Und es, wie gesagt, setzt direkt diesen Ton und sagt, okay, wir nehmen das hier jetzt alles ein bisschen ernster und sind jetzt ein bisschen erwachsener und ein bisschen brutaler und Leute sterben auch mal mehr und so. Und wir scheuen nicht davor, unsere Helden mal ein bisschen, ich sag mal, in der Misere zu zeigen. So.
War ja auch mit ein Grund. Ich meine, wir wissen alle, heute Empire wird gefeiert und ich glaube, wenn du Star Wars Fans, also alterstechnisch ist unterschiedlich, aber die meisten sagen entweder Empire oder Revenge of the Sith ist ihr Lieblingsteil, so wenn man fragt.
Und Rogue One, oder sind die drei meisten.
Ja, aber so von den, ich meine jetzt mal von den Saga-Filmen, also, ja, habe ich jetzt gedacht. Aber damals kam das auch gerade aus dem Grund nicht gut an, bei den Kritikern und so, weil Felix oder gesagt haben, oh, das ist zu düster und zu gritty und es ist ja gar nicht mehr dieses Space Adventure wie Teil 1 und es war zwar sehr erfolgreich, der Film, aber hat auch erst im Nachgang im Prinzip so bei den Fans dann so zu wirken begonnen, weil es halt echt ein anderer Film ist und wie du sagst, es wird echt direkt von Anfang an so.
Episode 5 endet natürlich aber auch auf einem massiven Cliffhanger, ne? Also wenn du dir überlegst, du bist damals, irgendwie hast du das live mitverfolgt und musstest dann erstmal ein paar Jahre warten, bis Episode 6 endlich rauskommt, ne? Und damals es hätte ja sein können, dass Episode 6 richtig scheiße wird oder so. So, deswegen verstehe ich die Skepsis, dass es halt erst Episode 6 gebraucht hat, um das Ganze halt rund zu machen. Also ich glaube, auch wenn Episode 6 eher so nah gekommen wäre, würden wir Episode 5 auch anders betrachten. Seien wir froh, dass es nicht so gekommen ist und er halt dieses perfekte Setup bietet.
Das ist richtig. Also Episode 5, bester Film. Ist für mich einfach.
Ja.
Also, ich meine, also wirklich aus den Episodenfilmen ist das der beste. Ich meine, Rogue One steht auf einem ganz anderen Plattform, hat es gerade angesprochen, als einer der beliebtesten Filme. Aber ja. Aber ich glaube auch, gerade diese Schlacht um Hoth hat für mich auch nochmal ganz besonders gemacht, um ehrlich zu sein. Also dieser Film, als der anfing und dann ging das wirklich los mit, ja gut, da hast du erstmal die Towntowns und keine Ahnung und dann kommt aber diese Schlacht und dann hast du diesen Move, dass du mit den Enterhaken dann um die AT-ATs fliegen und dann fällt das Ding einfach um. Da habe ich mich aber gefragt, wie funktioniert das rein technisch, wenn sie ihn so ich weiß es wirklich gerade nicht. Haben die Schilde? Doch eigentlich nicht.
Ja, doch. Ich glaube schon, oder? Weil die Blaster prallen ja einfach ab.
Genau, aber als er dann fällt, fallen dann die Schilde aus, weil dann beschießen sie und dann geht er sofort hoch. Also das habe ich so im Nachgang.
Die Schilde funktionieren nur, wenn es aufrecht steht.
Genau. Ah, macht natürlich Sinn. Dann sind sie, ja, okay. Weil wahrscheinlich sind in den Beinen hast du wahrscheinlich die Schildgeneratoren.
Genau. Und das ist eine ähnliche Technik wie bei den Lichtschwertern, die dafür sorgt, dass immer, wenn Lichtschwerter runterfallen, dass sie ausgehen. Das ist ja auch so.
Ja. Was war denn das, Episode 1 verarscht worden ist, wo Qui-Gon zu Obi-Wan sagt, hier halt mal, und Obi-Wan fällt das Lichtschwert runter und dann fällt das quasi durch das Schiff durch. Was war das denn? Robert Chicken, glaube ich, war das. Großartig. Also Star Wars Verarsche ist, glaube ich, ein Thema für sich. Das müssen wir vielleicht auch echt mal, mal angehen. Ich finde das auch lustig. Ja.
Was ich gerne noch sagen möchte, ist einfach auch der technische Sprung nach vorne, weil damals haben die ja wirklich, wenn man sich die ganzen Making-ofs, die es auch bei Disney Plus teilweise gibt oder bei YouTube und so, man weiß ja dann, dass die das mit so analogem Compositing gemacht haben. Das heißt, die haben jedes Raumschiff, was man rumfliegen sieht, ist alles wiederum ein Layer und die haben das so aufeinandergelegt. Und das war bei Teil 1 noch, also bei Episode 4, recht gut zu kaschieren, weil die X-Wings ja großteils im dunklen Weltraum oder in dunkleren Szenen geflogen sind. Und es war damals technisch wirklich so kaum machbar. Und das erste Mal, dass es in so einer langen Sequenz war, dass so dieses Compositing in einem hellen, dann noch in einem Schneebereich gemacht wurde. Und trotzdem sieht ja auch für heutige Verhältnisse noch wirklich wahnsinnig gut aus. Und wenn man da so guckt, wie viele andere Snowspeeder dann zum Beispiel noch nebenher fliegen, wenn Luke da, wenn man sieht dort den Shot im Cockpit von der Seite, man sieht im Hintergrund noch, wie die anderen fliegen oder einen AT-AT laufen und noch ein AT-ST. Und wenn man sich dann allein überlegt, wie viele verschiedene Layer das sind und die alle manuell irgendwie übereinander gelegt wurden, die Negative und nochmal abgefilmt und was das für ein langwieriger Prozess war und dann die ganzen Bewegungen von den AT-ATs da in Stop-Motion, ich glaube, die haben ja irgendwie ein halbes Jahr oder so gebraucht, nur für die Sequenz, für die Stop-Motion, um das aufzunehmen und so, also schon echt krass.
Ja, na, wenn du heute dir mal das anguckst, was heute die Technik bringt und ich glaube, wenn du überlegst, was Filme heute kosten, was die ganze Technik, Bildtechnik, die es so neu gibt, was die kosten. Das macht mittlerweile aber irgendwie nur noch so, ich sag mal, nur eine Handvoll Menschen bei einem Film manchmal, also sage ich jetzt mal in meinem leidenhaften Denken. Und damals hast du irgendwie das 15-fache gebraucht, aber es hat trotzdem funktioniert. Also da frage ich mich, wann hat es angefangen, sich voneinander so zu trennen, auch in der Größenordnung?
Und der Zauber ist irgendwie teilweise auch weg. Also ich habe es zum Beispiel gemerkt, ich war vor 1,5 Wochen oder so, glaube ich, war ich mit meinen Arbeitskollegen im Nice Price und da haben wir uns Jurassic World, wie auch immer, der neueste halt angeguckt. Und der sah optisch echt cool aus, war ja auch von Gareth Edwards, dem Rogue One Regisseur. Aber es war so der komplette Aha-Effekt, dieses Wow, das war einfach weg. Es sah gut aus, aber man hat es einfach so hingenommen. Und diese alten Filme, so geht es zumindest mir, die begeistern mich einfach immer wieder, wenn ich sie angucke, weil man einfach weiß, wie krass viel Arbeit die da reingesteckt haben. Und ich meine, natürlich haben an den neuen Filmen auch viele Leute gearbeitet, aber irgendwie ist einfach so dieses gewisse Etwas und so diese Haptik, die da in den Filmen einfach drin ist, die diese Magie bei mir so erzeugt.
Ich finde, der Film bringt einem auch so ein richtigen Sense of Scale irgendwie mit. Also dadurch, dass wir die AT-ATs ja direkt in Relation irgendwie zu Menschen sehen, also wenn dann irgendwie Luke unter den Beinen irgendwie langläuft und so. Ich glaube, so explizit hatte man das in Episode 4 gar nicht, dass man wirklich ein Gefühl dafür bekommen hat, okay, wie groß die Sachen sind. Klar, irgendwie der Millennium Falke oder so, wenn er da mal im Hangar steht oder so, aber das hatte dieser Film auf jeden Fall auch nochmal auf so ein neues Level gebracht, einfach um dieses Universum auch nochmal greifbarer zu machen und okay, das ist wirklich alles so larger than life irgendwie und Sci-Fi-mäßig krass.
Das ist, also, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die Schlacht von Hoth nicht nur uns als Star Wars-Fans irgendwie Star Wars nochmal komplett neu übermittelt hat, sondern ich glaube auch einfach, dass es wirklich technisch ein Meisterwerk gewesen ist seinerzeit. Hoffen wir einfach mal, dass wir auch in Zukunft irgendwie ein paar Meisterwerke noch sehen.
Nächstes Jahr, Mando-Film, weil wir es vorhin auch schon hatten, kommen auch AT-ATs vor. Wir, diejenigen von uns, die auf der Celebration waren, haben da ja schon ein bisschen mehr gesehen.
Keine Folge ohne Celebration-Nennung. Ja, ja.
In den dunklen Ecken des Internets gibt es ja auch so eine abgefilmte Version von dem Trailer da zu sehen. Und ja, also wir wissen, es gibt wieder Snowtrooper. Es gibt AT-ATs, eine verschneite Berglandschaft und
AT-RTs gibt's auch.
Ja, AT-RTs. Also das wird, glaube ich, schon geil. Nächstes Jahr, Mai, kann kommen.
Hoffen wir mal, dass es schnell geht. Also ja, ja doch, doch. Also
hoffen wir mal.
Hoffnung, Hoffnung.
Der Sith-Planet und Hoffnung.
Ah ja, okay. Also das, die Folge der schlechten Wortwitze haben heute auch abgeschlossen. Sehr gut.
Das ist die schön. Hitze. Die Hitze macht es.
Ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Aber ich glaube, wir sind auch ganz gut eigentlich durchgekommen. Wir haben noch ein paar Themen gehabt. Es hat, ich glaube, mir ganz gut Spaß gemacht. Oder sagt ihr, wir brauchen noch ein Thema? Also ich glaube, der Hitze geschuldet, würde ich sagen, kommen wir zum Ende, oder?
Ich schmelze, Dennis.
Ich schmelze.
Ist okay. Vielleicht schaffen wir es ja noch, vor unserem Live-Panel noch mal eine Folge aufzunehmen, ohne jetzt hier uns festzunageln. Haben wir noch ein bisschen Zeit, aber für heute glaube ich auch.
Ich glaube es auch. Na dann, sei euch gedankt, dass ihr trotz der Hitze euch in eure Büros oder in eure Räumlichkeiten gesetzt habt und das Ganze hier aufzunehmen. Und ihr da draußen, ihr wisst Bescheid, guckt mal bei Instagram nach, wenn ihr wissen wollt, wann wir genau auf der Norris ForceCon unser Panel haben. Und ansonsten gebt uns auch gerne Feedback zu dieser Folge. Lasst uns gerne wissen, was ihr denkt. Haben wir irgendwas vergessen? Was sagt ihr zu diesem ChatGPT Dice Roll? Ist das auch etwas, wo ihr sagt, okay, geht? Also ich würde schon gerne, gebe ich auch offen zu, weiterhin auf Bücher zurückgreifen. Aber das war halt heute einfach mal eine Idee, um mal zu gucken, ob das vielleicht auch irgendwie eine Möglichkeit hat. Und da, also ich sag mal, da waren schon so ein, zwei, also Admiral Trench, auf den wäre ich, glaube ich, nicht gekommen. Aber ich weiß, er ist in einem Buch drin. Das weiß ich. Naja gut, anyways, ich würde sagen, wir machen hier den Cut und ich bedanke mich bei allen Zuhörenden im Namen des Teams und wir beenden das Ganze wie immer mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.
Immer.
Immer.
Wir lassen das Schicksal entscheiden. Ich habe zufällig einen Glückswürfel dabei.